Schön, euch zu sehen und schön, dass wir heute zusammen den Abschluss feiern können von unserer Fasten- und Gebetszeit. Und eigentlich geht's gar nicht anders. Man muss dann über Freude predigen. Das geht gar nicht anders. Das muss so sein. Freude gehört zum Fastenbrechen dazu. Vielleicht hast du das sogar schon erlebt, jetzt in den letzten 3 Wochen der Fastenzeit. Vielleicht hast du an einer Mahlzeit ausgelassen oder vielleicht hast du 2, 3 Tage mal nicht gefastet pro Woche. Und dann das Essen nach diesem Fasten, das ist doch was Besonderes, oder? Das genießt man nochmal besonders. Vielleicht hast du das selber so erlebt und gespürt. Vielleicht hast du den Effekt heute, wenn du zum Beispiel auf Schokolade verzichtet hast und du wirst heute das erste Mal in Nutella-Brötchen beißen. Ich hatte das gerade vorher in der Pause. Das war lecker, du. Das war lecker. Und das macht Freude. Das macht Freude. Und vielleicht hast du dann, als du das getan hast, auch besonders an Gott gedacht. Und warst nochmal ganz neu dankbar, dass es Nutella gibt oder dass es Kaffee gibt, wenn du das gefastet hast oder dass Gott dich versorgt mit dem Essen. Und dann hast du dir vielleicht sogar was Besonderes gegönnt in einem Café oder so, ein leckeres Stück Kuchen dann, als du die Fastenzeit gebrochen hast oder ein Stück Pizza oder so. Und an Gott hast du dich dann erfreut. Und das ist gut so, weil diese Freude und diese Dankbarkeit gehört zum Fasten dazu. Weil im Genuss und in der Freude können wir Gott so unglaublich nahe kommen. Glaubst du das? Dass du Gott ganz nahe sein kannst im Genuss und in der Freude? Lässt dein Gottesbild das dir zu? Gott will, dass wir Menschen fröhlich sind. Gott will, dass du fröhlich bist. Freude ist ein riesiges Thema in der Bibel. Ja, warum? Weil Gott eben ein Gott der Freude ist. Gott ist ein Gott der Freude. Zuerst ist Gott ja der Schöpfer der Freude. Hätte die Freude ja nicht erschaffen müssen. Ja? Hat er gemacht. 1. Mose 1 bis 2 im Psalm 104 und auch in ganz anderen verschiedenen Psalmen, da lesen wir, dass er die Welt nicht nur irgendwie hingerotzt hat, sondern dass er die so gemacht hat, dass sie schön ist. Und dass man sich daran freuen kann. Wunderschöne Sonnenuntergänge, ja? Wunderschöne Berge. Wir haben den wunderschönen Schwarzwald hier um die Ecke. Wunderschönes Rebland mit den schönen Weinbergen. Wunderschönes Rheintal. Ja, wunderschöne Tiere hat er gemacht. Und wenn ich mich hier so umschaue, ja, er hat auch wunderschöne Menschen gemacht. Dass wir uns freuen. Dass wir uns freuen. Wisst ihr, dass der Mensch ungefähr über 10.000 Geschmacksknospen verfügt? Und jeder dieser Knospen hat etwa 50 bis 100 Geschmackszellen. Warum? Warum diese Vielfalt? Warum so viele? Weil Gott ein Gott ist, der sich freut am Genuss. Für den das Leben eine Freude ist. Und dann ist der Duft, ne? Weißt du, dass allein der Kaffee 800 verschiedene Duftnuancen hat? Mehr als 1 Billion verschiedener Düfte können wir wahrnehmen, habe ich gelesen. Und das Gehör erkennt Schätzungen zufolge etwa 340.000 unterschiedliche Töne. 340.000. Auch wenn das gar nicht alles in unseren Notenschlüssel passt, aber wir können 340.000 Töne wahrnehmen. Die Augen können 2,3 bis 7,5 Millionen Farben unterscheiden. So viele, stell euch das mal vor. Auch wenn ich als Mann vielleicht nur 10 benennen kann. Aber wir können sie alle unterscheiden. Warum macht Gott die Welt so vielfältig? Doch nur, weil er Freude daran hat. Weil er Freude daran hat und will, dass wir uns daran freuen. Er hätte die Welt ja auch schwarz-weiß machen können. Oder nur ein Geschmack. Ja? Alles schmeckt nach Döner oder so. Hat er aber nicht gemacht. Ja. Er hätte nur 10 Vögel und Blumenarten machen können. Er hätte uns den Sinn für Humor vorenthalten können. Er hätte machen können, dass Sex sich so anfühlt, als würde man Finger in die Nase stopfen. Hat er nicht gemacht. Weil wir genießen sollen. Weil er das Gute für uns möchte. Er hat den Sinn für Kunst und Schönheit, hätte uns vorenthalten können. Oder uns emotionslos machen können wie Roboter. Hat er aber nicht gemacht. Sondern wir können Freude empfinden. Wirkliche, echte Freude. Er erschafft uns mit Freude und Genussfähigkeit. Freude ist was absolut Göttliches. Was absolut Göttliches. Und ich habe euch ein paar Verse mitgemacht, dass ihr mir das auch glaubt. 1. Chronik 16, Vers 27. Ja? Da umgibt sich Gott mit Freude. Hoheit und Pracht sind vor ihm. Macht und Freude sind in seinem Heiligtum. In seinem Heiligtum, da wo es wirklich um Gott geht, um das Herzen Gottes, da ist Freude. es umgibt ihn Freude. Der dreieinige Gott, der freut sich auch an sich selbst. Zum Beispiel freut sich der Vater am Sohn. In Markus 1, Vers 11, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Oder man kann auch übersetzen, an dir habe ich Freude. Jesus freut sich an dem, was Gott tut. Lukas 10, Vers 21, zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Er freut sich über seinen Vater. Und eine Frucht des Heiligen Geistes ist Freude. Auch der Heilige Geist ist voll Freude. Gott schafft Freude in uns. Jesaja 9, Vers 2, du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Oder Jesaja 62, Vers 5, wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Gott freut sich über uns. Im Psalm 16, Vers 11 lesen wir, du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Und dann lesen wir, wie Gott den Himmel schafft. Ja, er schafft, wie er davon redet, die Ewigkeit als ein Ort der Freude. Am Ziel unseres ganzen Lebens hat Gott denen, die an ihn glauben und ihm nachfolgen, diesen Ort vorbereitet, der voll mit Freude ist, den Himmel. Da gibt es kein Leid mehr, da gibt es keinen Schmerz mehr. Gott wird alle Tränen abwischen von uns und wird sie in Freude verwandeln. Wir werden das Lachen der Erlösten erleben, in Ewigkeit. Und die Leiden dieser Welt, die werden verschwinden. Die Bibel ist voll von Freude. Das Wort Freude kommt 201 Mal vor. Nur das Wort Freude. Aber dann gibt es ja noch andere Wörter wie Freudenboten, Freudenbotin, Freudenbotinnen, Freudenfest, Freudengesang, Freudengeschrei, Freudenkleid, Freudenöl, Freudenopfer, Freudentage, freudig, freudigem, freue, freuen, freut. Insgesamt 415 Wörter. Die Bibel ist voll mit dem Wort. Im Alten Testament finden wir 13 hebräische Wurzeln in 72 verschiedenen Worten, die in erster Linie einen Gesichtspunkt der Freude oder der freudigen Teilnahme an religiöser Verehrung ausdrücken. So lesen wir es zumindest in der jüdischen Kaufmann Kohler hat das erforscht und herausgefunden. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Und dann können wir uns noch die Feste anschauen. Was haben die Israeliten nicht alles gefeiert im Alten Testament? Da finden wir so viele Feste, wo sich die Israeliten freuen an dem, was Gott getan hat. So viele Feste, dass man sich manchmal sogar wünscht, als ich die nochmal durchgelesen habe, also das Buch Mose, dass ein paar von den Gesetzen könnten auch nochmal dazukommen, wenn wir dann die Feste hätten. Gell? Weil wir so viel gefeiert wurde. Es war so viel Freude da. Gott ist ein Gott der Freude und er will, dass wir uns freuen. In der Freude am Leben und im Genuss ehren wir Gott. Und in der Freude am Leben und im Genuss können wir Gott ganz besonders nah sein. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey, Timo, du Honk, jetzt haben wir jetzt 3 Wochen gefastet, um in der Nähe Gottes zu sein. Wir hätten doch 3 Wochen Party machen können, oder? 3 Wochen feiern, 3 Wochen fröhlich sein. Was soll denn das? Und ich finde es eine gute Frage, weil das stimmt. Gottes Nähe ist wirklich Freude. Und im Himmel, in der Ewigkeit, da werden wir das auch haben. Ein Leben lang, eine Ewigkeit lang werden wir uns freuen, von der Freude erfüllt sein, die viel größer ist als alles, was wir hier erleben, weil wir in dieser Nähe dieses Gottes sind, der Freude ausstrahlt. Aber warum fasten wir dann? Das ist so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann müssen wir uns diese Frage stellen, wie viel von dem Guten im Leben, wie viel von dem Genuss, wie viel von der Freude teilen wir wirklich mit Gott? Ich möchte mal ein Beispiel machen, dass das nochmal ein bisschen plastischer wird. Ich habe zum Beispiel in der Fastenzeit meinen Kaffeekonsum reduziert. Ja, von 6 Tassen pro Tag auf 1 Tasse. So, und dann war das am Anfang schon eine Herausforderung. Aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, wie dankbar ich bin für die 1 Tasse Kaffee am Tag. Und ich habe es mir dann zur Übung gemacht, dass ich während des Kaffeetrinkens Gott gedankt habe. Manchmal habe ich das Kaffeetrinken auch in meine stille Zeit verschoben. Und dann, während ich die Bibel gelesen habe, den Kaffee getrunken und Gott gedankt für das, was er da so Tolles gemacht hat mit dem Kaffee. Ja, dass mir das so schmeckt. Und da kam dann diese Freude und diese Ehre Gott zu. Aber wir, ehrlicherweise muss ich sagen, vor der Fastenzeit habe ich das nicht gemacht. Da habe ich die 6 Tassen Kaffee einfach so runtergekippt. Ne? aus Gewohnheit manchmal oder um wach zu werden oder einfach, weil es mir geschmeckt hat. Und da kam diese Freude und dieser Genuss dann nicht als Anbetung Gottes, sondern als egoistische Freude, als egoistische Angelegenheit. Und deshalb ist Fasten trotzdem immer wieder wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass alles, was wir haben, ein Geschenk Gottes ist und dass die Freude, die wir haben, ihre Erfüllung findet in Gott und nicht im Genuss selbst. Es ist mit dem Genuss und der Freude nämlich genauso wie mit dem Fasten. Die Frage ist, lasse ich mich davon in die Nähe Gottes führen, von diesem Genuss? Oder nur zu mir selbst? Ich habe es vor 2 Wochen ja schon mal dieses Bild gebraucht, habe es schon mal gesagt, ne, wenn das Fasten an sich uns schon heilig machen würde, das Fasten an sich schon sehr geistlich machen würde, dann wären die Models ja die geistlichsten Menschen. Aber dem Fasten, dem gebe ich eine Bedeutung, nämlich, dass ich mich dann ausrichte auf Gott. Und genau so ist es auch mit dem Genuss. Wenn Genuss an sich schon mich zu Gott führen würde, ja, dann wären die Genießer und die am nächsten an Gott dran wären, die geistlichsten Menschen. Ja, da hätten wir Glück hier im Badischen Land, im Land der Genießer. Ne? Aber das ist eben nicht so. Sondern ich habe selber die Verantwortung zu sagen, die Freude, die Genuss, was mache ich mit dem? Wem gebe ich die Ehre dafür? Das Ding ist ja, ich kann sowohl das Fasten wie auch das Genießen für mich selbst tun oder für Jesus. Und wenn ich nur im Blick auf mich selbst und auf meine eigene Befriedigung genieße, dann wird es mich irgendwann leer lassen. Freude um der Freude willen nutzt sich ab. Ja, wir wohnen hier ja im verlängerten Arm des Reblandes und deshalb passt vielleicht folgendes Beispiel. Als ich ein Student war, ja, da habe ich, wenn mal irgendwie was Besonderes war oder so und ich wollte mir was gönnen, habe ich mir auch manchmal einen Wein gekauft. Aber ihr wisst, Studentenbudget ist ziemlich knapp und dann hat er halt 2 Euro gekostet. So, aber es war was Besonderes für mich und es war gut und es war ein Highlight. Und dann war ich fertig mit dem Studium und dann habe ich mein eigenes Geld verdient und dann habe ich mir halt auch meinen Wein für 5 Euro gekauft. Ich dachte, das sind 2 Euro, das schmeckt mir nicht mehr. Ziemlich schnell habe ich gemerkt, das schmeckt mir nicht mehr. Und dann, nach einer Weile war aber auch das langweilig und dann habe ich mir im Bereich von 5 bis 10 Euro einen Wein gekauft. Aber irgendwann war das auch langweilig, hat mich das auch nicht mehr. Habe ich gedacht, jetzt kaufe ich mir einen Wein für 10 Euro und für über 10 Euro. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, Mensch, wo führt denn das hin, wenn mein Weinhändler hatte Wein für über 100 Euro, ne, pro Flasche. Und dann habe ich mich reflektiert und dann habe ich gemerkt, wenn man etwas genießt um des Genießens willen, dann hat das einen ziemlich endlichen Rahmen. Irgendwann wird es langweilig. Irgendwann wird es eintönig. Dann braucht man was Neues. Man braucht dann was Neues und nochmal was Neues. Wir Menschen sind so. Wenn wir Genuss um des Genusses allein willen stillen, dann kann das ins Bodenlose gehen, bis hin zur Sucht. Und dann ist es sowieso vorbei. Ja, dann ist es schädlich und zerstörerisch. Dann sind wir nicht mehr die Entscheider über die Freude und über den Genuss, sondern die Freude und der Genuss wird Entscheider über uns und über unser Leben. Und das Beispiel, das funktioniert ja nicht nur für Essen und Trinken, sondern auch für Autokauf. Ja, am Anfang, vielleicht dein erstes Auto, kannst du dich vielleicht daran erinnern, wenn du nicht aus einer sehr reichen Familie gekommen bist, dann war das vielleicht auch so ein alter Schrottesel. Ja. Und dann wurden die Ansprüche mit den Jahren größer, verständlicherweise. Funktioniert aber nicht nur für Essen und Trinken und Auto, sondern auch für Sport, für Reisen, für Kleidung, für unsere Sexualität und eigentlich für alles, was wir Menschen genießen können, funktioniert das so. Wenn wir es nur um die Sache selbst willen und nur egoistisch für uns machen, dann wird uns das irgendwann unbefriedigt lassen. Die Freude an der Schöpfung an sich hält nur eine Zeit lang ein, dann wollen wir mehr. Und das wissen wir nicht erst seit der Bedürfnisforschung von Maslow, der das auch herausgefunden hat. Er kennt das vielleicht, sobald ein Bedürfnis befriedigt ist, stellt sich das nächste ein, sagt er. Und das stimmt. Und deswegen mache ich dir Mut dazu, beim Fastenbrechen heute nicht nur froh zu sein, dass du es endlich geschafft hast. Ja? Und endlich darfst du jetzt wieder auf das, was du verzichtet hast, wieder zu dir nehmen. Sondern ich mache dir Mut dazu, dass du beim Genießen des Verzichteten, bei der Freude darüber, Gott dankst. Dass du es in Beziehung zu Gott setzt. Es ist wirklich besser, nachhaltiger und ehrlicher, im Blick auf Gott zu genießen, ihm als den Ursprung allen Genusses, als den Ursprung aller Freuden zu danken und ihm die Ehre zu geben. Weil diese Trennung von Genuss und Freude auf der einen Seite, ja, und Gott auf der anderen Seite, das ist etwas, was nicht natürlich ist. Das ist etwas, das gibt es erst seit dem Sündenfall, dass der Mensch irgendwas genießen will ohne Gott. Und da rutschen wir rein. Ich weiß nicht, welche Hobbys du hast, welche Genüsse du hast und welche Rolle Gott dabei spielt. Oder ob du sagst, jetzt ist meine Zeit für mich. Und dann, wenn ich stille Zeit mache oder wenn ich Gottesdienst mache, dann ist es die Zeit für Gott. Diese Trennung, die ist nicht natürlich, die ist nicht so, wie es sein soll. Weil Gott, der ist, der Genuss und Freude geschaffen hat. Und er möchte an der Freude teilhaben. Am Anfang der Fastenzeit, da haben wir euch ermutigt, auf Dinge zu verzichten und dann die Nähe zu Gott zu suchen. Und jetzt ermutige ich euch, zu genießen und darin die Nähe Gottes zu suchen. Du kannst es ja mal anfangen, vielleicht nur mit 15 Minuten pro Woche. Gern mehr, aber fang's doch mal an, 15 Minuten pro Woche. Und dann nimmst du dir ganz bewusst etwas, was du genießt und richtest dein Herz aus auf Gott. Ja, ein leckeres Stück Kuchen zum Beispiel oder ein Spaziergang im Sonnenuntergang oder ein Gespräch mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund, in dem ihr euch gegenseitig aufzählt, wofür ihr alles dankbar seid und dann Gott dafür dankt und ihm die Ehre gibt. Könnt ihr auch als Ehepaar machen oder als Familie. Oder indem ihr einen Kaffee trinkt und da Gott dankt. Eben irgendetwas, das ihr richtig genießen könnt. Und Gott einlädt dazu. Und Gott dankt, weil er sich wirklich für euch und mit euch freut. Es ist wie so ein Kreislauf. Ja? Die Freude an allem kommt von Gott. Und dann können wir im Blick auf diese Freude, die von Gott kommt, auch auf Gott blicken und uns freuen. Und Gott sieht das und er freut sich wiederum an uns. Und wir sehen das und erkennen das in seiner Nähe, dass er sich über uns freut. Und dann freuen wir uns wiederum darüber, dass Gott so gönnt, dass er uns froh sehen will, dass er sich freut, wenn wir uns freuen. Und dann freuen wir uns wieder. Und darüber freut sich Gott wieder. Und wir freuen uns dann wieder über Gott und Gott sich wieder über uns. Und wir. Das ist so ein Kreislauf. Das geht immer, immer im Kreis herum. Die Freude ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben. Wir sind für Freude geschaffen. Und deswegen ist es auch ein wichtiger Bestandteil zu unserer Beziehung zu Gott. Dass wir die Freude, die wir haben, mit Gott teilen und an seiner Freude teilhaben. Luther sagte mal, man findet keinen fröhlicheren Menschen als den, der ein gottesfürchtiger Christ ist. Das ist die Theorie. Ne? Lass uns das leben. Und wisst ihr, was wir dann finden, wenn wir uns so verbunden mit Gott freuen? Wir finden eine Freude, die über den Genuss hinausgeht, die darüber hinausgeht, die so viel tiefer ist, weil sie sich an Gott selbst freut. Luther hat dazu auch mal was gesagt, er hat das so formuliert, die Welt ist froh und guter Dinge, wenn sie Geld und Gut, Gewalt, also Macht und Ehre hat. Aber ein elendes und betrübtes Herz begehrt nichts anderes als Freude, als Trost, dass es wissen möge, ob es einen gnädigen Gott hat. Und diese Freude, also dass wir wissen, dass wir einen gnädigen Gott haben, ist so groß, dass aller Welt Freude dagegen stinkt. Typisch derbes Lutherdeutsch. Aber wir merken, was er da zum Ausdruck bringen will. Die Gnade Gottes, dieser gnädige Gott, den wir finden in der Nähe Gottes, die kann in uns so eine Freude hervorbringen, dass alle andere Freude dagegen stinkt. Luther spricht hier von einer Freude, die unabhängig von weltlichen Freuden ist, die selbst dann Bestand hat, wenn wir uns in Situationen wiederfinden, die auf Deutsch gesagt Kacke sind. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dass wir uns an Christus freuen, an Christus selbst, dann können wir das im Fasten genauso wie im Genuss. In guten Zeiten genauso wie in schlechten Zeiten. Und es ist schön und Vorrecht für uns als Gemeinde, dass wir das beide miteinander erleben dürfen. Ja, wir haben jetzt im Verzicht 3 Wochen miteinander die Freude an Gott gesucht und jetzt suchen wir die Freude und die Nähe an Gott im Genuss und in der Freude an ihm. Beides gehört dazu. In guten Zeiten genauso wie in schwierigen Zeiten. Aber geht das überhaupt? In schwierigen Zeiten sich freuen? Freude, auch wenn ich müde bin. Freude, wenn ich krank bin. Freude, wenn das Leben nicht so läuft. Freude, wenn es im Beruf nicht so läuft. Freude, wenn es in einer Beziehung nicht so läuft. Freude, wenn ich Streit habe mit irgendjemandem. Freude, wenn ich Fehler gemacht habe oder wenn andere Fehler mir gegenüber gemacht haben und schuldig an mir geworden sind. Geht das? Laut Paulus geht das. Schreibt er doch tatsächlich im Philipper 4, Vers 4, freut euch im Herrn zu aller Zeit und ich sage euch nochmal, freut euch. Sagt er das wirklich? Und zwar in einer Situation, in der er selbst im Gefängnis war, in dem er selbst eigentlich von den äußeren Umständen her überhaupt gar keine Freude hätte empfinden sollen, so von der Logik her. Und doch schreibt er diesen Philipperbrief als den Brief mit in dem am meisten über Freude geredet wird. Der Brief der Freude. Und das im Gefängnis. Es gibt eine Freude in Gott, die fast schon übernatürlich ist. Ja, keine billige Freude, kein aufgesetztes Lächeln, weil man denkt, man müsste das halt so tun, sondern eine Freude, die uns an seiner Gnade genügen lässt. Kennst du das? Nur zwei Verse weiter im Philipperbrief erzählt Paulus nun mal was darüber, wie er das macht. Ja? Er sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. In allen Dingen. In allen Dingen. Auch in den schlechten Dingen. Auch in den Herausforderungen, aber auch in den guten Dingen. Gott will, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen und verspricht dann für uns zu sorgen. Manchmal verstehen wir nicht, warum bestimmte Dinge passieren. Aber was wir als Christen wissen, ist, dass Gott über diesen Dingen steht. Und vor zwei Wochen haben wir über die Versorgung Gottes nachgedacht und auch gesehen, dass das auch in schwierigen Zeiten gut klappen kann, was Gott damit manchmal auch bewirken will in uns. Er weiß, warum diese schlimmen Dinge passieren und sie wurden von ihm genehmigt. Und darüber können wir uns freuen, dass er da ist. Die Freude am Leid ist nämlich hat sehr, sehr viel damit zu tun, aus welchem Blickwinkel wir die Sache sehen, mit welcher Brille wir die Sache angucken. Wir können sie mit der Brille angucken, aus Perspektive der Ewigkeit. Ja, dass jetzt in dieser gefallenen Welt wir zwar noch manche Dinge erleiden müssen, aber dass wir wissen, Gott ist jetzt schon bei uns, hilft uns jetzt schon. Und da richten wir uns auf, aber in Ewigkeit wird es mal vollkommen sein. Vollkommen. Eine Ewigkeit lang. Ob wir diese Brille einnehmen, aus der Sicht Gottes, oder ob wir ja durch die Brille der Umstände uns die Welt anschauen, die uns manchmal verzagen lassen, die uns manchmal traurig machen, die uns verzweifeln lassen. Die eine Brille bringt Freude, die andere Brille Verzweiflung. Und im grauen Alltag können wir uns nicht zwingen, uns zu freuen, aber wir können entscheiden, durch welche Brille wir schauen. Durch Gottes Brille oder durch die Brille der Umstände. Jeden Morgen kannst du dich dazu entscheiden, auch in schwierigen Lebensphasen. Paul Gerhardt, der große Kirchenliederdichter, der wusste von dieser Freude im Leid. Ja, er wurde vom Leben schwer gebeutelt. In seiner Jugend erlebte er den 30-jährigen Krieg, das war schwer. Dann wurde er Pfarrer, er erlebte da auch einige Anerkennung beruflich. Aber seine erste Tochter starb kurz nach der Geburt. Und von seinen insgesamt 5 Kindern lebte nur ein einziger Sohn länger als er. Bei den anderen Kindern musste er alle zusehen, wie sie sterben. Und seine geliebte Frau starb 1667 mit nur 45 Jahren. Zu dieser Zeit schrieb er das Lied, gib dich zufrieden und sei stille. Dort drückt er in 15 Strophen keine Verbitterung aus, sondern betont seinen Frieden in Gott. In 15 Strophen. In einem anderen Lied schreibt er Folgendes, sollte ich meinen Gott nicht singen? Sollte ich ihm nicht fröhlich sein? Denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut er es mit mir meint. Ist doch nichts als lauter Lieben, das sein treues Herz erregt, das Unende hebt und trägt, die in seinem Dienst sich üben. Alles Ding wird seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Das kriegt nochmal eine ganz andere Tiefe, nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn man weiß, wie Paul Gerhardt, wie viel Leid Paul Gerhardt erlebt hat. Dass das nicht nur so ein Lippenbekenntnis ist, sondern wirklich eine durchlebte Wahrheit. Das ist so eine geheimnisvolle Freude in der Begegnung mit Gott, die viel tiefer ist als alle Freude, die wir aus dem Genuss kennen. Kennst du diese Tiefe? Paulus hat vorher in Philipper 4, Vers 6 von einem Frieden gesprochen, der tiefer ist, der höher ist als unser Verstand, den wir nicht fassen können. Und das ist so etwas Geheimnisvolles in der Nähe Gottes, dass wir den Genuss an Gott und an seinem Plan schätzen lernen, uns darüber freuen können und dass das für uns höher ist als die Umstände, mehr zählt als die Umstände. Kennst du diese geheimnisvolle Freude? Ich komme zum Ende mit einer Ermutigung an dich. Eine Ermutigung an dich, dass wir uns auf Gott ausrichten. Im Verzicht genauso wie im Genuss. Dass wir beides mit Gott teilen. Verzicht und Genuss. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille und ich habe zwei Reflexionsfragen mitgebracht für dich am Ende. Und wir können jetzt darüber nachdenken, über diese zwei Fragen. Jetzt am Ende der Fastenzeit. Welchen Verzicht, welche Angewohnheit möchte ich über die Fastenzeit hinaus beibehalten? Vielleicht hast du ja Dinge gefastet und hast gemerkt, boah, das tut mir gut. Da habe ich Zeit gewonnen und diese Zeit habe ich in der Nähe von Jesus verbracht und es tut mir gut, das will ich beibehalten. Was ist das bei dir konkret? Schreibst du auf, notierst du in dein Handy, was möchtest du beibehalten? Und die zweite Frage, welche Freude, welchen Genuss will ich zur Ehre Gottes in meine Woche einplanen? Ja? Mindestens 15 Minuten, gerne auch mehr. Alles so mal cool, oder? Der Pastor sagt, genieß das Leben. Ich glaube, das kann man umsetzen, oder? Das kann man umsetzen. Genieß das und gib die Ehre Gott. Such die Nähe Gottes im Genuss. Also wir haben jetzt eine Zeit der Stille und dann wird Götz uns in das Abendmahl einleiten, in dieses Fest der Freude, was das Abendmahl ja auch ist. Genau, dann habe ich den Segen noch jetzt für dich. Steh doch bitte dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich der dreieinige Gott der Freude. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.